Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 6. November von Pastor Axel Schlüter.
Gemeinde in unsicheren Zeiten, in stürmischen Zeiten, so habe ich diese Predigt überschrieben. Ich denke, wir erleben das im Moment aus unterschiedlichsten Gründen, dass wir in stürmischen Zeiten sind. Und wie immer oder wie oft, wenn Gemeinde in stürmischen Zeiten ist, dann schaut sie in die Offenbarung. Nicht immer, aber das wollen wir heute Morgen machen. Zunächst etwas allgemeiner und dann spezieller in die Offenbarung 1, 1 bis 8. Und ich beginne mal mit einer Zahl, die nur in der Offenbarung vorkommt, die aber auch jeder kennt, 666. Die kommt in der Offenbarung vor. Das ist so eine Zahl, die schreibt man normalerweise nicht auf Glückwunschkarten zum Geburtstag oder zur Hochzeitstag oder so. Das ist eine Zahl, die schauert so ein bisschen. Man weiß, irgendwie hat die mit dunklen Mächten zu tun, satanische Zahl, antichristliche Zahl. Es gibt sicher einige Menschen, auch in Deutschland, die eigentlich nie oder noch nie in die Bibel geschaut haben oder ganz wenig von Bibel kennen, aber dass das irgendwie in der Bibel steht, diese Zahl, das wissen, glaube ich, noch relativ viele. Und es gibt auch manche, die damit Geld machen. Es gibt, was weiß ich, Horrorfilme, da kommt die Zahl vor, oder manche Death, Dark, Black, sonst was, Metal-Bands, die mit dieser Zahl herumspielen, weil die so antichristlich ist. Es gibt eine nette Geschichte, die ich selber erzählt bekommen habe, von einem christlichen Gemeindeleiter. Einer unserer Gemeinden, ist schon ein bisschen länger her, den kannte ich auch persönlich, ein ganz frommer Mann, der war Zahnarzt, glaube ich, von Beruf, aber Gemeindeleiter in seiner Gemeinde. Und ab so einer gewissen Gehaltsklasse bestellt man ja nur ein Auto und dann kriegt man das vor die Tür gesetzt, fertig angemeldet und so. Und so war das bei ihm auch. Also sein neuer, frischer BMW stand vor seiner Haustür und er kriegt ihn von seinem Lieferanten, von seinem Händler da geliefert. Und er geht um das Auto, ein schicker, schicker Wagen. Und dann fällt ihm der Blick auf das Nummernschild. Das ist jetzt nicht, aber so ähnlich war das. 666. Hat sich der Mensch was besonders Schönes, ach, eine schöne Nummer, wähle ich ihn mal aus. Und er sieht ihn und denkt, ah, was ist jetzt, kann ich damit rumfahren? Aber dann hat er sich gesagt, wir glauben nicht an Zahlenmagie und sowas. Dann ist er fröhlich mit auch dieser Nummer durch die Gegend gefahren. Er hätte sich wahrscheinlich eher eine 777 ausgesucht oder sowas, wenn er die Wahl gehabt hätte. Also diese Zahl, die hat was und die steht tatsächlich in der Bibel, nämlich in der Offenbarung. 13, Vers 18, das ist die einzige Stelle, wo sie tatsächlich vorkommt. Und ich lese sie uns mal vor aus der Basisbibel. Etwas aus dem Zusammenhang, aber so kann man ihn auch alleine lesen, diesen Vers. Hier ist Weisheit gefordert. Wer Verstand hat, soll die Zahl des Tieres berechnen, denn die Zahl steht für einen Menschen und seine Zahl ist 666. Wie ihr wisst, das ist hier nach der Basisbibel, mag ich die Bibel und ich empfehle sie auch gerne weiter als Lesebibel. Aber an dieser Stelle haben sie das nicht so richtig gut übersetzt, denn da steht gar nicht diese Zahl, sondern ich habe es mal mitgebracht. Also diese 666 in Ziffern steht da gar nicht, sondern das ist ausgeschrieben auf Griechisch und die Griechen drücken das so aus, dass sie 600 schreiben, dann 60 und dann 6. Also in Buchstaben, nicht in Ziffern. Wenn sie das in Ziffern hätten schreiben wollen, zu der damaligen Zeit ging das auch, dann die haben für Ziffern Buchstaben gehabt. Oder vielleicht hätte man es auch auf Lateinisch schreiben können, dann hätte es so ausgesehen. Das ist auch die einzige Zahl im Lateinischen, in der alle Zahlbuchstaben vorkommen, die 666, also auch etwas Besonderes. Aber so wie wir das lesen, ging das gar nicht, denn wir nennen die ja arabische Ziffern, die wurden erst 600 bis 700 hier eingeführt, vorher gab es die gar nicht, als der Islam also Wissenschaftler hervorgebracht hat, vorher gab es diese Zahlen gar nicht. Also wenn jemand heute, manche frommen Christen machen das ja, die schreiben dann sogar Bücher darüber, wo sie die Zahl überall entdeckt haben, in irgendwelchen Logos oder was weiß ich, wo sie die entdecken. So ganz biblisch ist das nicht, weil es diese Zahl in der Bibel mit den Ziffern zumindest gar nicht gegeben hat. Und um die Verwirrung komplett zu machen, es gibt manche ganz alte Handschriften dieses Textes, wo gar nicht 666 steht, sondern 616. Aber die Wissenschaftler sind sich relativ einig, dass das Original wohl eher 666 ist. Jetzt fragen wir uns natürlich, was soll denn diese Zahl da? Zahl des Tieres, ein Mensch? Wir fragen uns das, also so müsste es eigentlich gut übersetzt sein. Und manche Bibelübersetzungen machen das auch so, dass sie diese Zahl ausgeschrieben hinschreiben und nicht in Ziffern, weil es diese Ziffern damals noch gar nicht gegeben hat. Hier wird gesagt, wer Verstand hat, und ich hoffe, das sind die meisten von uns, der kann das berechnen. Und es ist die Zahl, die für einen Menschen steht. Also es klingt hier nicht sehr geheimnisvoll. Es wird nicht gesagt, nur wer eingeweiht ist oder jemanden kennt, der eingeweiht ist, der weiß, was damit bedeutet und so, sondern wer Verstand hat, kann das berechnen. Also für die Christen damals, die das gelesen haben, als erste Empfänger dieses Textes, war das gar nicht so ein großes Geheimnis. Die haben ein bisschen nachgedacht und haben gesagt, ha, der ist gemeint und die oder die ist gemeint. Ist auch gar nicht so schwer auszurechnen. Wenn in der Offenbarung vom Tier die Rede ist oder von der Hure Babylon oder vom Drachen und es gibt so verschiedene Bilder, dann ist da in der Regel das Römische Reich mit gemeint. Man hat sich mit dem Römischen Reich auseinandergesetzt und wenn man dann anfängt zu rechnen, dann landet man bei den Kaisern. Es gibt die Möglichkeit im Griechischen oder auch im Hebräischen, also in der Sprache der Juden damals, für Zahlen Buchstabenwerte zu finden. Und wenn man da ein bisschen hin und her rechnet und so, dann kommt man entweder auf Nero, das war der Kaiser in Rom von 54 bis 68, hat er regiert. Der ist berüchtigt dadurch, dass er der Erste war, der die Christen nicht verfolgt hat, das kann man nicht so sagen, aber sie als willkommene Opfer genommen hat, als es da um den Brand in Rom ging. Der hatte also einen ganz üblen Ruf. Oder heute geht man eher davon aus, dass wohl der Kaiser Trajan gemeint ist, der von 98 bis 117 regiert hat, weil es unter dem, dass noch keine richtige Christenverfolgung gegeben hat, aber da gab es den Punkt, wer vor dem Kaiserbild von Trajan kein Opfer bringen wollte, der konnte hingerichtet werden. Da gibt es von einem Plinius einen Brief an ihn, an Trajan, und er fragt, was soll ich mit diesen Christen machen? Und dann sagt der Trajan und schreibt ihm dann, ja, du musst sie nicht herausfinden, also ihn nicht nachspüren und so, aber wenn jemand bei Gelegenheit nicht dieses Opfer bringen kann, dann darfst du ihn gerne nicht hinrichten. Also wahrscheinlich ist eher der gemeint. Aber das würde natürlich auch bedeuten, dass die Offenbarung erst so um 100 vor Christus geschrieben wurde. Da kann man natürlich lange drüber streiten, wann diese Schriften entstanden sind. Aber warum es hier geht und warum erzähle ich uns das jetzt so ausführlich? Da gibt es zwei Gründe. Den einen Grund, ich habe Spaß an sowas, ob ihr an sowas Spaß habt, weiß ich nicht, aber der Spaßteil ist jetzt zu Ende, sondern der ernsthafte Teil, man kann das Buch der Offenbarung, ich sag mal, auf verschiedene Weise lesen, aber unter zwei Richtungen lesen. Das eine ist, dass man jetzt also eine Art christliche Horrorbuch liest, so eine Weltuntergangslektüre. Und dann ist das, was dort steht, nur ein Wissen für Eingeweihte. Also da gibt es dann Leute, ich weiß nicht, ob ihr solche Bücher kennt, ich kenne die, hab's hin und wieder mal, oder es gibt oft auch nur so Heftchen, die verteilt werden oder Zeitschriften, die man geliefert bekommt, wo dann jemand mit prophetischem Anspruch irgendwelche Geheimnisse darin entdeckt hat und auf einmal sagen kann, das ist das und das ist das und das bedeutet jenes. Das widerspricht aber eigentlich diesem Buch, denn das heißt eben nicht Geheimnis, sondern es heißt Apokalypse. Und Apokalypsis ist griechisch und das bedeutet eben Offenbarung oder Enthüllung. Also der Anspruch dieses Buches ist eben nicht, irgendwelche verschwiegenen Geheimnisse zu erzählen, die man nur unter ganz besonderem Gesicht, sondern etwas zu enthüllen. Und das ist die andere Art und Weise, so wie ich und viele andere heutzutage dieses Buch lesen. Es ist ein Trostbuch an bedrängte Gemeinden, sehr konkret geschrieben worden, nämlich an Gemeinden in Kleinasien, speziell in der heutigen Westtürkei sind die gelegen, die werden auch genannt im Laufe dieses Buches. Und es ist eine Bildsprache, die uns heute fremd ist, mit der wir nichts mehr anfangen können, gar keine Frage. aber die den Christen damals vertraut war. Also als die das gelesen haben, da haben die das gut verstanden, was gemeint ist. Es hat ihnen etwas gesagt, etwas Wichtiges gesagt, den Christen. Es ist so ähnlich wie heute in manchen Ländern, wo man ja, was weiß ich, in China oder in Russland oder was, Iran oder überall können wir es nennen, wo man sehr gut aufpassen muss, was man sagt. Weil ein falsches Wort kann einem schon ganz schnell ins Gefängnis bringen. Aber man kann Dinge so sagen, dass es jeder versteht, der weiß, worum es geht, aber es doch nicht so konkret ist, dass man deswegen festgenommen wird. Und so ähnlich ist das mit der Offenbarung auch. Die Bildsprache wurde von den Christen gut verstanden, aber von denen, um die es hier auch geht, nämlich die Herrscher der damaligen Zeit, die haben es nicht so recht verstanden. Es war so gesehen für die verhüllt. Und so lesen wir es heute. Wir fragen danach, was hat das den Christen damals zu sagen hat? Können wir das herausfinden? Und dann in einem zweiten Schritt sagen wir, das kann es für uns jetzt auch bedeuten. Und auf diesen Weg wollen wir uns jetzt miteinander machen anhand von Offenbarung 1, 1 bis 8. Ich will uns den Text zunächst lesen, heute aus der Einheitsübersetzung. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, damit er seinen Knechten zeigt, was bald geschehen muss. Und er hat es durch seinen Engel, den er sandte, seinem Knecht Johannes gesagt. Dieser hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt, alles, was er geschaut hat. Selig, wer die Worte der Propheten vorliest und jene, die sie hören und das halten, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von ihm, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern vor seinem Thron. Und von Jesus Christus. Er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde. Ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, der uns zu einem Königreich gemacht hat und zu Priestern vor Gott, seinem Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben. Und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Das ist das Eingangsportal zur Offenbarung. Das, was wir hier lesen, angedeutet lesen, das wird dann im Folgenden entfaltet. Und wir wollen mal versuchen, so eine kleine Lesehilfe für die Offenbarung anhand dessen uns bewusst zu machen. Die Offenbarung ist sowas wie eine Bühne. Nehmen dieses Bild mal. Es entfaltet ein großes Bild. Ein großes Bild mit manchen Bildern, die wir heute nicht mehr so richtig verstehen, wo wir uns hineindenken müssen. Eine Bühne, die uns die ganze Welt vor Augen führt. Und diese Bühne hat drei Ebenen. Drei Ebenen. Da ist zuerst, ich nenne es mal ganz einfach, der Himmel oder der Thronsaal Gottes. Immer wieder wird uns geschildert, was dort gesagt wird, was dort los ist. Der Himmel sozusagen als, oder Gottes Wirklichkeit, Gottes Welt als eine Ebene. Und dann gibt es die zweite Ebene, das ist die Gemeinde. Stellvertretend hier anhand der sieben Gemeinden, die genannt werden, aber die Gemeinde, wir sozusagen, sind immer wieder gleich mit hineingenommen in einer nächsten Ebene. Wir sind angesprochen. Für uns ist dieses Buch geschrieben. Und dann gibt es da als dritte Ebene die Welt. Die Welt, in der wir leben. Und der Schwerpunkt in der Offenbarung ist die Welt als Macht. Es geht immer um Machtfragen. Es geht immer darum, wer ist der Herr in dieser Welt für die Gemeinde? Und wie geht das dann im Verhältnis zu Gott? Und diese drei Ebenen sind nicht fein voneinander getrennt, sondern sie hängen immer zusammen. Gott redet hinein in die Gemeinde, Gott redet hinein in diese Welt, hat diese Welt in seiner Hand. Die Gemeinde ist sowohl Teil der himmlischen Wirklichkeit des Reiches Gottes, als auch Teil dieser Welt, in der sie sich bewährt, in der sie unterwegs ist. Diese drei Ebenen kommen immer wieder vor und sind miteinander vermischt. Und das können wir uns jetzt versuchen, anhand unseres Bibelwortes hier nochmal vor Augen zu führen. Also zunächst geht es hier um die erste Ebene, die Ebene Gottes. Von Gott her wird hier etwas gesagt. Und dieses Wort, die Offenbarung, das ganze Buch, ist ein Wort von Gott. Und dann wird uns gesagt, dass Gott dieses Wort Jesus Christus gegeben hat, weitergesagt hat. Es gibt ja dieses eine Wort von Jesus, wo er danach gefragt wird, wann denn die Endzeit kommen wird oder die Zeit, wann er wiederkommt oder das Reich Gottes. Und dann sagt er, niemand weiß das. Das weiß nur der Vater und wem der Vater es zeigt. Und hier der Vater, also Gott, zeigt Jesus das. Und nun muss ja, da Jesus ja beim Thron oder auf dem Thron Gottes ist, das Lamm wird ja immer genannt in der Offenbarung, jetzt muss es ja irgendwie zur Gemeinde kommen, dieses Wort. Und deswegen sendet Jesus einen Engel, einen Boten, der es Johannes sagt. Das ist der, der jetzt diese ganze Schrift, dieses ganze Wort gesehen hat, erfahren hat, gehört hat. Und Johannes ist sozusagen der Wortvermittler. Er sagt es zunächst den sieben Gemeinden, von denen schon die Rede war. Aber zugleich sind nicht nur diese sieben gemeint, sondern hier in diesem Satz wird deutlich, das sollen alle anderen auch hören. Also wir sind mit im Boot, wie schon gesagt, selig, wer die Worte der Propheten vorliest und jene, die sie hören und das halten. Damals war Lesen noch nicht ganz so verbreitet wie bei uns heutzutage. Also wer das liest, wer das hört, wer das wahrnimmt, der ist selig, denn er hört ein Wort Gottes. Das ist sozusagen die Ebene, die Himmelebene, wie dieses Wort zu uns kommt. Ich will nochmal drei kurze Hinweise geben. Engel, wenn von Engeln die Rede ist, in der Offenbarung oder auch sonst, dann dürfen wir uns nicht irgendwelche geflügelten, schwebenden Gestalten vorstellen, sondern Engel sind Boten erstmal. Nur menschliche oder wie auch immer, die etwas weitersagen. Es kommen in der Offenbarung ganze Menge Gestalten vor, wo man gar nicht so genau weiß, die zu dieser himmlischen Wirklichkeit gehören. Eine reiche Bildersprache und wir können immer nur erahnen, was könnte damit gemeint sein. Also hier kamen vorhin die Geister vor dem Thron vor oder so, was immer das genau sein soll. Und dann wird es dem Johannes gesagt. Johannes war damals ein Allerweltsname. Jeder Dritte oder so hieß Johannes. Deswegen muss man überhaupt nicht sagen, immer wenn Johannes vorkommt, das muss immer der gleiche sein. Also der diese Offenbarung empfangen hat, ist sehr unwahrscheinlich, dass das der ist, der das Evangelium geschrieben hat oder die Briefe geschrieben hat. Die haben einen ähnlichen Ton, sie gehören vielleicht zu einer ähnlichen Gemeinschaft, aber man muss nicht darauf beharren, dass das die gleichen sind. Eher sehr unwahrscheinlich, dass dieser Johannes der Evangeliums-Johannes ist oder der Briefe-Johannes. Es ist jemand, der ein wichtiger Mann war in der damaligen frühen Christenheit, der verbannt wurde auf eine Insel, das wird später uns noch erzählt, und da von dort dieses Wort Gottes empfangen hat. Und dann wird gesagt, denn die Zeit ist nahe. Denn die Zeit ist nahe. Jetzt kann man das lesen heute. Wir sind ungefähr, sagen wir mal, 1900, ein bisschen mehr Jahre später. Kann man sagen, ja gut, damals war vielleicht die Zeit nahe, aber in der Zwischenzeit ist doch ganz schön viel nahe Zeit vergangen. Also die Zeit ist ja, entweder ist sie noch näher als früher oder irgendwie, wie gehen wir damit um? Wie ist das mit der nahen Zeit? Die damals haben gelebt davon, dass Jesus bald wiederkommen wird. Aber wie lesen wir das denn? Und kann man die Beobachtung machen? Oder sich überlegen, wie lese ich die Offenbarung? Ich weiß nicht, wer sich überhaupt schon mal intensiver damit beschäftigt hat. Man kann es versuchen, die Offenbarung in eine Chronologie zu bringen. Also zu sagen, das, was am Anfang steht, steht irgendwie am Anfang und dann geht es so Zeit, immer weiter, bis dann am Ende das neue Jerusalem kommt. Das ist eine Möglichkeit, das zu lesen. Wird ein bisschen schwierig, weil es nicht so richtig in eine Chronologie zu bekommen ist, in eine Zeitenfolge. Deswegen gibt es manche, die sagen, es wird das Gleiche immer wieder erzählt aus unterschiedlichen Perspektiven. Also das, was am Anfang ist, wird dann nochmal in der Mitte erzählt und nochmal am Schluss erzählt, immer aus einer unterschiedlichen Perspektive. Damals ging es um das Römische Reich. Also das Ende des Römischen Reiches wird angesagt. Dann wird sein. Das Ende des Römischen Reiches war irgendwie, weiß ich gar nicht auswendig, 400 oder 500 irgendwas. Dann war offiziell das Römische Reich am Ende. Ist schon ein bisschen her. Deswegen, die Offenbarung, wenn wir sie heute lesen, lesen wir sie so, dass die Zeit immer nahe ist. Also jede Generation von Christen liest sie immer wieder neu und bezieht das, was damals aufs Römische Reich bezogen war, das gibt es schon lange nicht mehr, heute auf die Reiche, mit denen wir heute zu tun haben. Also wenn wir heute die Offenbarung lesen und merken, da geht es um Mächte und um Macht und um alles Mögliche, dann haben wir die Freiheit zu sagen, ja, wie erleben wir das heute? Heute gibt es, was weiß ich, China oder welche Mächte wir jetzt da einsetzen wollen, die da gut hineinpassen. Wer ist das da? Man muss es nicht nur auf das damals verstehen, man kann es wahrnehmen, aber wir können es auf heute beziehen. Die Zeit ist immer nah. Jesus ist immer, soll man sagen, immer, dass er gerade kommt. Er ist immer schon fast da. Und das jetzt seit 2000 Jahren. Aber jede Generation liest es neu für sich und hört es neu für sich. Also das ist so die Seite von Gottes Reich in der Offenbarung. Und jetzt lesen wir mal Gemeinde und die Welt zusammen. Das ist in diesen Versen nicht so richtig voneinander zu trennen. Also dieses Wort Gottes, unmittelbar, Gott offenbart es Jesus. Jesus schickt einen Engel, der es dem Johannes sagt. Und jetzt hören wir es. Das ist die Reihenfolge. Und was hören wir als erstes? Was hören wir als erstes, wenn Gott zu uns spricht? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, Friede von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus. Also der ganze Thronsaal Gottes spricht hier zu uns. Wie gesagt, wer immer die sieben Geister sein sollen, das muss uns jetzt nicht interessieren. Das Erste, was Gott uns sagt, uns, die wir hier im Unfrieden in dieser Welt leben, das Erste, was er uns sagt, ist, Gnade sei mit euch. Ich bin für euch da. Ich begegne euch in diesem Buch manches Mal erschreckend, aber erstmal sollt ihr wissen, meine Gnade ist für euch und mein Friede. Das ist das, womit wir hier begrüßt werden. Es soll ein Buch sein, es soll ein Wort Gottes sein an uns, das uns tröstet, das uns ermutigt, das uns sagt, Gott ist für uns inmitten dieser verwirrenden Zeit, in der wir leben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, von Jesus Christus und von allem anderen, was sonst noch in Gottes Wirklichkeit da ist. Alle sind für euch, sind mit euch auf dem Weg. Das ist der Einstieg. Es soll kein Angstmacherbuch sein, sondern es soll ein Friedenszusage sein von Gott. Gnade sei mit euch. Aber die Gemeinde, wir also, sind nicht in einer abgesonderten Wirklichkeit, als wären wir der Welt enthoben. Es gibt es immer wieder, dass in der Christenheit Menschen versuchen, ob es nun Leute sind, die Mönche werden oder sich in einsamen Gegenden in ihren Gemeinschaften zurückziehen oder was weiß ich. Es gibt immer wieder das Bemühen, sich der Welt zu entziehen. Aber wir werden hier angesprochen inmitten dieser Welt. Das wird hier in diesen Versen jetzt nur etwas indirekt deutlich, aber später in der Offenbarung immer wieder. Jesus ist der Herr über die Könige der Erde. Oder wenn Jesus wiederkommt, soll jedes Auge ihn sehen. Oder alle Völker der Erde. Und am Ende ist Jesus der Herr über alle Schöpfung. Also diese Welt, in der wir leben, ist nicht ein Ort, der überwunden werden soll, weil er so schlimm ist. Und jetzt zieht euch daraus entfernt. Sondern wir werden angesprochen mitten in dieser Welt. So wie wir uns ja auch erleben. Also jeder von uns erlebt sich mitten in dieser Welt. Und wir leiden da oft genug drunter. Vielleicht leiden wir gar nicht so sehr wie manche Menschen in anderen Ländern, manche Christen in anderen Ländern, da wir wissen davon, aber wir sind mitten in dieser Welt. Und so werden wir angesprochen. Und was erleben wir in dieser Welt? Und das wird in diesen kurzen Versen auch deutlich. Ich hatte es schon mal angedeutet, In der Offenbarung geht es um die Machtfrage. Geht es darum, wer hat eigentlich das Sagen in dieser Welt? Wer ist der Herr über diese Welt? Und Jesus wird hier angesprochen, oder Gott selbst, Jesus wird angesprochen als der Herrscher über die Könige der Erde. Oder ihm wird das zugesagt, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Oder er ist der Herr, sogar eben, wie gerade schon gesagt, der Herr über die ganze Schöpfung. Und das soll in diesem Buch deutlich gemacht werden. Uns als Gemeinde, als Trostwort. Ihr erlebt euch mitten in dieser Welt, mitten zwischen den Mächtigkeiten dieser Welt. Aber ihr sollt wissen, wer der wahre Herr ist. Der alles in seiner Hand hält, Jesus Christus und Gott selbst. Die Machtfrage spielt in der Offenbarung die entscheidende oder die wichtige Rolle. Das ist das, was uns ja auch, mich jedenfalls immer wieder beschäftigt. Wie ist das eigentlich? Und wer zentral ist Jesus Christus. Ganz offensichtlich. Jesus wird uns hier genauer vorgestellt. Er ist der treue Zeuge. Er ist also der, der uns die Liebe Gottes bezeugt hat, in diese Welt gebracht hat. Und er hat so sehr dafür gestanden, dass er, später heißt es, die ihn durchbohrt haben, dass er für uns gestorben ist am Kreuz. Und er wurde auferweckt. Und die Auferweckung Jesus, der Erstgeborene von den Toten, das war nicht nur, ach, da ist mal einer wieder lebendig geworden, so, sondern es war der entscheidende Punkt in der ganzen Weltgeschichte. Da hat sich die Machtfrage entschieden. Gott ist der Herr über die Toten, er ist der Herr über alle finsteren Mächte. Jesus hat in seinem Tod alles überwunden, was Menschen von Gott trennt und was Menschen von Gott trennen will. Er ist der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde, das ist die Machtfrage. Und er hat das getan, weil er uns liebt. Der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Der uns also frei befreit hat von allem, was uns von Gott trennen will. Der ist hier im Mittelpunkt. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, Jesus wird in der Offenbarung immer wieder als das Lamm angesprochen. Das ist ja dieses Bild dafür, dass Jesus geopfert wurde für uns. Und interessant, das Lamm trägt immer noch die Wundmale. Das muss man sich mal einen ganzen Moment bewusst machen. Also das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, der durchbohrt wurde, wie das hier heißt, das war auch für Jesus nicht nur mal so eine kleine Zwischenepisode, die er auch noch mal so mitgemacht hat, sondern, ist schwierig zu sagen, aber man muss es so sagen, das ist der Punkt, wo Gott sich verändert hat. Wir reden ja davon, dass Gott ewig ist und dass er unveränderlich ist und dass er immer der Gleiche ist. Das stimmt auch, das steht auch so in der Bibel. Aber am Kreuz hat Gott sich verändert. Jesus trägt immer noch die Wundmale. Er ist immer noch der, der für uns gestorben ist. Das hat er sozusagen mitgenommen. Das ist nicht nur mal so ein Zwischending gewesen, sondern das hat Gott verändert. Aus Liebe zu uns hat er das auf sich genommen. Das, um den geht es. Das ist die zentrale Person in der Offenbarung. So, nun passiert was. Dadurch, dass Jesus das getan hat und dass wir das glauben, uns dem dranhängen, dann bekommen wir dafür, nicht dafür was, also wir bekommen etwas. Hier steht, dass Jesus uns zu einem Königreich gemacht hat und zu Priestern vor Gott, seinem Vater. Das ist also jetzt das, was uns betrifft. Jetzt sind wir bei uns sozusagen richtig angekommen, wenn wir fragen, so what, was machen wir jetzt damit? Hier wissen wir es jetzt. Er hat uns zu einem Königreich gemacht und zu Priestern. Ich hatte den Vers anders im Ohr und habe dann mal ein bisschen nachgeforscht und habe tatsächlich zwei Übersetzungen gefunden, nämlich die Gute Nachricht und die Schlachterbibel, wo steht, der uns zu Königen gemacht hat und zu Priestern. Ich dachte, so habe ich das doch irgendwie im Ohr. Ich weiß nicht, woher ich das im Ohr habe, keine Ahnung, wie das bei mir angekommen ist. Aber dann ist das spannend. Nur diese beiden Übersetzungen haben Könige und dann kann man das nachforschen. Und dann habe ich gemerkt und erforscht, dass die Gemeinde, die ja hier gemeint ist, niemals in der ganzen Neuen Testament als König angeredet wird. Niemals wird gesagt, dass wir Könige sind, sondern wenn von Königen die Rede ist, außer von Gott, dem König, immer im Plural sind immer weltliche Herrscher gemeint. Also Könige sind nur weltliche Herrscher. Deswegen hat Jesus uns nicht zu Königen gemacht, also das ist wirklich falsch übersetzt mal wieder, sondern er hat uns zu einem Königreich gemacht. Das ist ein kleiner Unterschied. Wir sind also jetzt nicht zu Königen, was schön ist, jeder will mal König sein, warum nicht, sondern wir sind Teil des Königreichs, nämlich der Königsherrschaft Gottes. Wir sind hineingenommen in diese Wirklichkeit, dass Gott regiert und wir dazugehören. Ich dachte, es ist so ähnlich wie als die Queen vor einiger Zeit gestorben ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Monate das jetzt schon her ist. Auf einmal haben alle Briten, die zum britischen Königreich gehören, sich wieder ganz neu als zugehörig zu dem Königreich gefühlt. Das wurde deutlich in den Interviews. Auch die, die mit dem Königreich gar nichts zu tun haben, das gar nicht so toll finden. Aber irgendwie waren wir da wieder so Teil des Empire. So. Aber ich habe, glaube ich, niemanden gehört, der gesagt hat, ach, ich möchte auch mal gerne König werden. Eher sagten alle, ach, schade für Charles, dass er das jetzt auch noch in seinem Alter machen muss. Also, das ist der Unterschied. Wir sind Teil des Königreichs Gottes, aber wir sind nicht Könige. Nochmal anders gesagt. Immer dann, wenn die Christenheit sich zu sehr mit den Königen verbündet, dann wird es schwierig. Und das ist durch die ganze Geschichte passiert. Also in dem Moment, wo das Christentum Staatsreligion wurde im Römischen Reich, ja, das war nicht so toll für die anderen Religionen. Auf einmal wurden die nämlich unterdrückt. Oder wenn wir heute hinschauen, ich könnte sie jetzt alle aufzählen, die Nähe der orthodoxen Kirche in Russland oder der Pfingstgemeinden in Brasilien oder der konservativen Christen in Amerika. Also immer da, wo sich Christen zu eng mit den Regierungen, also auch Könige sein wollen, das ist nicht gut. Dann fangen sie nämlich an zu herrschen. Dann machen sie das, was Könige machen, aber nicht das, was Jesus macht. Also sie verlassen dann in dem Moment den Weg Jesu, weil sie dann anfangen zu herrschen, in dem Moment, wo sie die Macht haben. Also wir sind nicht Könige. Wir sind nicht zu Königen gemacht, sondern wir sind in ein Königreich hineingenommen. Denn, und das ist das Zweite, was ist denn unsere Aufgabe? Ist unsere Aufgabe zu herrschen? Nö. Sondern Priester sollen wir sein und Priesterinnen. Was ist denn die Aufgabe von Priestern? Wir haben jetzt keine Priester, weil wir sagen, so in diesem Sinne brauchen wir die nicht. Aber Priester sind Vermittler. Also Priester haben den Auftrag, zwischen Gott und den Menschen zu vermitteln. Das ist der Auftrag von Priestern eigentlich. Und das sollen wir machen. Nicht innerhalb der Gemeinde, da braucht man das nicht, weil jeder seinen Zugang zu Gott hat. Wir brauchen also in dem Sinne keine Priester. Aber hin zu den Menschen, die Gott noch nicht kennengelernt haben. Unsere Aufgabe ist dieser Dienst, nämlich die Liebe Gottes, von der hier die Rede ist, dass er uns aus Liebe heraus erlöst hat, das anderen weiterzusagen und das hin zu vermitteln in diese Welt hinein. Ich will das mal mit einem anderen Bibelwort sagen, was uns, glaube ich, auch wahrscheinlich schon mal begegnet ist. 1. Petrus 2, Vers 9, wo uns das so ähnlich zugesagt wird. Aber ihr seid das erwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Hier wird uns das zugesagt. Hier wird nicht gesagt, ihr seid Könige und Priester, sondern ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ihr gehört zum Reich Gottes und da seid ihr Priester. Denn ihr gehört zu besonderer Weise zu Gott und ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Das ist eure Aufgabe. Und ihr sollt sie verkünden von dem, was ihr selber erfahren habt. Also ihr sollt nicht irgendwelche großen Lehren verkünden, sondern ihr sollt das erfahren, was ihr selber. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Davon haben wir weiter zu erzählen. Das sollen wir anderen weitersagen. Dazu sind wir berufen und gerufen. Ich will das mal versuchen zusammenzufassen. Gemeinde in stürmischen Zeiten. Wie immer für Gemeinde. Durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Wir leben als Christen oder als Gemeinde inmitten dieser Welt mit allen ihren Mächtigkeiten. Das erleben wir. Wir beobachten das. Wir lesen das in den Nachrichten, was los ist. Wir kommen an viele Grenzen. in unserer Gesellschaft, inmitten dieser Mächtigkeiten leben wir. Das können wir auch gar nicht, da können wir uns gar nichts dran ändern. Wir können uns dem nicht entziehen, nicht entheben, nicht so tun, als wenn wir nicht Teil dieser Welt wären. Wir sind das, wir sind geprägt durch diese Welt, in der wir leben. Aber wir sind auch zugleich unter der Königsherrschaft Gottes. Also es gibt eine andere Wirklichkeit, der wir zugleich gehören inmitten dieser Welt. Wir gehören zur Königsherrschaft Gottes. Er hat in Jesus Christus sein Reich aufgerichtet, ist dabei, das immer weiter zu tun. Und der Grund für diese Königsherrschaft ist das, was Gott getan hat. Nämlich aus Liebe hat er in Jesu Tod am Kreuz und seiner Auferweckung die Machtfrage ein für alle Mal geklärt. Am Kreuz wurde endgültig und in der Auferweckung endgültig geklärt, wer das Sagen hat, wer der Herr ist über allem. Und das gilt heute genauso wie vor bald 2000 Jahren, als dieses Bibelwort von Gott her gesagt wurde. Und was machen wir damit? Wie gehen wir damit um, mit diesem oft ja spannungsvoll, dass wir in diese Mächtigkeiten erleben und zugleich wissen, wir sind Teil dieses Reiches Gottes. Wir haben den Auftrag, als königliche Priesterschaft haben wir die Aufgabe, diese gute Nachricht trotz aller Weltmächte weiterzusagen. Also entgegen all dem, was uns als Menschen alle betrifft und immer wieder Mühe macht, da zu sagen, ah, es gibt jemanden, der hat über allem diese Welt in seiner Hand. Und zu dem gehören wir. Und mit dem können wir leben. Und dann auch mit manchem hoffentlich anders umgehen. Getrösteter, gestärkter umgehen, ermutigter sein, als wir es sonst wären. Das mal als ein kleiner Einblick in diese große Bühne, die uns die Offenbarung liefert und die unseren Platz zuweist inmitten dieser Welt, aber in der Gewissheit, dass Gott da ist. Und wir sind da mittendrin und haben diese Aufgabe als königliche Priesterschaft, weil wir zu Gott gehören, von den großen Taten Gottes zu erzählen. Von dem, was wir erlebt haben, dass er uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Und von da aus dann auch manches neu zu sortieren und neu zu glauben und daran festzuhalten, dass trotz all der Mächtigen, die es in dieser Welt gibt und die viel Unfug anfangen und viel Verderben im Moment bringen, dass trotzdem wir glauben, Jesus ist der Herr über allem und darum beten und daran festhalten und dann hoffen und auch immer wieder erleben, dass auch mal was zum Guten zu wenden ist. Wenn wir darum beten, dass es der Krieg, ich nehme den als Beispiel, man könnte viele andere Beispiele nehmen, in der Ukraine ein Ende findet. Und keiner hat eine Fantasie, wie das überhaupt passieren kann. Wir können darum beten, dass Gott handelt, dass er Friedensstifter beruft, die Unmögliches möglich machen. Und das glauben, weil wir wissen, dass Gott auf der Seite ist, derer, die Frieden wollen, nicht Tod und Verderben. Ich möchte uns ermutigen, inmitten der stürmischen Zeiten, in denen wir leben, diese Perspektive zu behalten und uns darin zu Hause zu sehen. Gott segne uns darin. Amen.